Wie schön, dass Gott unser Gebet hört. Wie wundersam, dass Gott sich um uns kümmert. Der Allmächtige, der Schöpfer. Und er will, dass du versorgt bist. Gott sorgt für dich. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ja, wenn Jesus auf der Erde wandelt und man dem begegnen kann, aber jetzt leben wir halt im Glauben. Und dass wir, obwohl wir nicht sehen, doch glauben. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns klar machen und uns daran erinnern, wie wichtig wir Gott sind. Irgendwie können wir das gar nicht so fassen, richtig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Gedanken machen, weil wir sind so wichtig für ihn. Und in seinem Wort, durch sein Wort, hat er sich so viel Mühe gegeben, dass wir verstehen, dass er es gut mit uns meint. Und da steht jetzt nicht nur drin die Gesetze und was wir tun sollen. Ja, natürlich, das auch. Aber das ist ja nur eine Folge der Nachfolge, ist eine Folge dessen, das, was über allem steht, ist, dass er dich lieb hat und dass er sich sorgt um dich. Jetzt hat er ein bisschen Schwierigkeiten als Gott, als allmächtiger Gott, dass wir als Menschen, manchmal hören wir gar nicht hin oder wollen gar nicht zuhören, und wenn wir hinhören, dann hören wir irgendwas anderes. Ihr kennt doch dieses Spiel, da sagt einer einen Satz und dann geht es so im Kreis rum. Und am Anfang hieß es vielleicht, das Auto ist rot, und am Ende kommt raus, morgen regnet es. Also irgendwie hört jeder immer ein bisschen was anderes, und es ist für Gott schwer. Weil Gott sagt, ich habe halt so das Thema, dass meine Gedanken halt allmächtig sind und deine, wir wissen, das steht ja in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Eltern wissen das. Jetzt will man einem Kind etwas klar machen, da kann man keinen theologischen Vortrag halten. Das muss man halt so, dass das Kind es versteht, muss man das dem Kind sagen. Und so macht es Gott eben auch für uns, dass es uns leichter macht. Die Bibel ist voller Bilder. Die Bibel ist voller Analogien, voller Gleichnisse. Und das tut er, damit wir seinen Willen besser, leichter verstehen können. Jetzt müssen wir nur beachten, wenn man jetzt so ein Bild anschaut, wie, das ist dann wie in einem großen Bild, dass man einen kleinen Fleck anguckt. Das kleine Bild ist nicht das Ganze. Und deshalb, wenn wir jetzt diese Bilder anschauen, wir sagen immer, das Beispiel hinkt, weil es einen bestimmten Punkt klar macht, aber man sieht nicht das Ganze. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir in die Bibel nicht mit dem Messer reinstechen und wo es gerade ankommt, dann das lesen und sagen, aha, jetzt, das ist jetzt Gottes Wille. Sondern man muss wirklich das Ganze sehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in unserer Bibellese, in der Verkündigung, dass wir da ganz vielfältig sind, damit wir das ganze Bild begreifen und nicht an einem hängen bleiben. Es ist große Gefahr mancher Menschen, die eine bestimmte Stelle lesen und dann da ewig hängen bleiben und dann auch nicht diese Weite kriegen und dann sehen. Also nichts, was du in der Bibel liest, soll der gesamten Bibel widersprechen. Dann hast du nicht richtig gelesen oder verstanden. Dann ist Gottes Gedanke doch ein bisschen weiter. Also ich möchte heute mit euch einfach nur so zum Gedanken anregen, drei Bilder anschauen aus der Bibel, weil ich glaube, es ist einfach, es ist gut, es ist ermutigend in unserem Alltag. Es hilft uns einfach drei Bilder, und ich habe drei Bilder ausgesucht aus dem Tierreich. Das erste findet man im Matthäus-Evangelium, da heißt es, kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen. Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Und bei Lukas 12 heißt es, verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott deren nicht einer vergessen. Darum fürchtet euch nicht, denn ihr seid mehr als viele Sperlinge. Also hier heißt Sperling, das ist ein Spatz. Also das sind einfach Spatzen. Also Gott benutzt hier den Spatz, um uns eine Botschaft zu geben. Und wir wollen uns ein bisschen mit diesem Spatz befassen. Also ein Spatz ist ja jetzt kein Vogel, der so fürchterlich selten ist. Das ist ja ein Vogel, den gibt es in ganz Europa. Überall findet man den Spatz. Und auch in Israel damals in Massen gibt es da Spatzen. Ich habe gelesen, dass Experten ausgerechnet haben, dass es allein in Deutschland 10 Millionen Spatzenpaare geben soll. Also ein weit verbreiterter Vogel. Und vielleicht habt ihr das manchmal auch gesehen, manchmal, wenn so ein Schwarm sich im Baum niederlässt, da hat man so das Gefühl, da drin hocken so viel Spatze, wie der Baum Blätter hat. Wenn es dann losgeht, dann wie die Wolke sich da erhebt, Spatzen. Also für mich sind so Spatzen, denke ich manchmal, wie so eine italienische Großfamilie. Da hört keiner zu. Ein Geschrei, ein Geschnatter und jeder schwätzt wirklich selber. So richtig ein Lärm, die machen einen Lärm. Und ein Kommen und ein Gehen und ein Drängeln. Aber irgendwie Leben, oder? Das ist so, da ist Leben, da pulsiert's, da ist was los. Aber mir scheint es, denen fehlen die Vorfahrtsregeln oder so. Also da geht es ja zu, da erkennt man keine Ordnung da drin. Und irgendwie, die scheinen so, die leben so in den Tag hinein. Die haben kein festes Haus und die sammeln keine Vorräte. Und so heißt es im Matthäus-Evangelium 6,26, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen, aber euer himmlischer Vater nährt sie doch. Jetzt, ein Spatz ist ja wirklich ein total einfacher Vogel. Also den hat Gott vergessen anzumalen. Der sieht irgendwie wie Tarnfarbe. Kein buntes Gefieder oder irgendetwas. Und also jetzt, wie eine Nachtigall singt der auch nicht. Also das hört sich auch irgendwie schrecklich an. Also singt nicht schön. Und irgendwie kommt es mir also vor, die sind auch ziemlich frech. Also machen die mir den Eindruck. Und irgendwie so ein Nutztier sind sie auch nicht. Ganz im Gegenteil, die Bauern, die mögen es nicht, wenn die Spatzen über ihr Feld herfallen, weil dann fehlt was. In Israel war der Spatz das geringste Opfertier. Ihr wisst ja, die mussten, wenn sie irgendwas angestellt haben, mussten ein Opfer bringen. Und also das Geringste, was man bringen konnte, war dann so ein Spatz. Und hier, die Bibel sagt uns auch, war auch nicht sehr kostbar. Also die kleinste Einheit, also die kleinste Münze, die es gab, Cent, war der Groschen. Und er hat weniger als einen Groschen gekostet, also wertvoll war er auch nicht. Und gerade von diesem kleinen, nutzlosen, frechen Vogel sagt Gott, dass keiner ohne seinen Willen zur Erde fällt und alle von ihm versorgt werden und dass keiner von Gott vergessen ist. Warum nutzt Jesus diesen ärmlichen Vogel, wenn er mit seinen Jüngern geredet hat? Warum hat er das benutzt? Weil er ihnen klar machen wollte, also wenn Gott sich sogar ganz arg um diesen nutzlosen kleinen Vogel kümmert, was denkst denn du als Kind Gottes, wie sehr er sich um dich kümmert und sorgt? Und ich finde es einen schönen Gedanken. vielleicht ist kein Spatz, wenn ihr nachher rausgeht oder bei euch am Haus und ihr einen Vogel seht, dass ihr euch einfach auch daran erinnert. Gott, der Schöpfer, der liebt seine Geschöpfe, sogar den Kleinsten. Wie viel mehr liebt er dann dich? Und der Spatz, der ist sorgenfrei. Und die Bibel sagt uns, freut euch in dem Herrn, sorget nichts, sondern all eure Sorge werfet auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Da sehe ich so eine Ermutigung. So manchmal sind wir einfach zu niedergedrückt. Fehlt uns das Schnattern und die Lebensfreude. Und also wir Christen im besonderen Maße haben ja Grund dafür, uns im Herrn zu freuen, wenn er sich so um uns sorgt. Also das heißt ja jetzt nicht, dass wir leichtfertig durch unser Leben gehen. Aber mancher Mensch, der zersorgt sich, zerstört sich selber in seiner Sorge, weil er dann gar nicht darüber hinausblickt, dass er einen Gott hat, der sich um ihn so sehr sorgt. Und wir wissen ja, was die Bibel sagt. Wir sollen die Sorge abgeben. Das Mittel ist, dass wir das im Gebet vor den Herrn bringen und dann einfach wieder entlasteter sind, weil Gott uns versprochen hat, dass das, was wir nicht tragen können, dass er es trägt. Aber an diesem Spatzen erkennt man auch, dass auf der Welt nichts geschieht, von dem Gott nichts weiß. Und das sagt uns auch, dass niemand von ihm vergessen wird. Es wird niemand übersehen, bloß weil er so viel zu tun hat. So wie man manchmal sagt, wie kann der mich, wo so viel auf der Welt, nichts wird übersehen. Wenn er nicht mal den geringen Spatz übersieht, dann übersieht er dich auch nicht. Jetzt kann es trotzdem passieren, dass so ein Spatz zu Boden fällt, wie es im Wort Gottes steht. Und das heißt halt, okay, wir werden auch nicht immer um alle Schwierigkeiten, die wir haben, herumgeführt. Das wurde uns nicht versprochen, aber was uns versprochen wurde, ist, dass es keine Schwierigkeit geben wird, die wir nicht tragen können, weil er trägt. Das fällt manchmal schwer, weil es natürlich große Hürden und Schwierigkeiten gibt. Aber wenn wir fest im Glauben stehen, dann gilt für uns diese Zusage und diese Verheißung. Gott will, dass wir da nicht drin verharren, sondern, ihr kennt das Wort aus Philipper 4, freut euch in dem Herrn. Alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Das heißt nicht, dass es keinen Grund gibt, um zu beten und sich um Dinge zu kümmern. Aber in diesem Beispiel steckt eben auch diese Aufforderung da drin, dass wir eine Freude durch den Herrn, im Herrn haben. Und ich glaube, da haben wir als Christen noch was dazu zu lernen. Jesus hat für uns sein Blut vergossen, damit wir, Johannes 10,10, leben und volle Genüge haben sollen. Manchmal verwechseln wir das vielleicht, weil wir denken, dass das bedeutet, dass wir alle irdischen Annehmlichkeiten haben. Aber diese volle Genüge, die geht in die Ewigkeit. Das ist, dass wir einfach eine Antwort haben, warum wir leben und wohin unser Leben geht. Und natürlich gibt es auch im Leben eine Spatzen, gute und schlechte Zeiten. Zeiten, wo halt der Wind pfeift und der Regen fällt oder es zu kalt ist. Und so ist in unserem Leben eben auch, dass Gott uns auch da das einfach zumutet, dass wir da durchgehen. In der ganzen Bibel erkennen wir das. Sein Volk hat er in die Sklaverei nach Ägypten gehen lassen, aber zu seiner Zeit hat er sie auch wieder befreit. Und so ist es auch so, dass zu unserer Erziehung wir eben in manche Schwierigkeit fallen, aber es geschieht am Ende zu unserem Besten, zu unserer Erziehung, damit unser Glaube stärker wird. Also so ist für mich der Spatz eine Ermutigung. wie sehr Gott sich um uns sorgt und kümmert und auch vom Bild des Spatzen abgeleitet eine Aufforderung, dass wir freudig unser Christsein leben. Das nächste Bild finden wir in den Sprüchen und da geht es jetzt um die Ameise. Sprüche 30, Vers 24. Ameisen, sie sind die kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen, die Ameisen. Ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Das ist so ein bisschen erstaunlich und jetzt erinnere ich wieder an das Mosaik. Wenn man jetzt den Spatz sieht, da kann man sagen, also wir sollten italienischer leben, also mehr, da muss mehr leben und Leichtigkeit hinein. Jetzt kommt hier die Ameise und das ist das Gegenteil. Hier wird von Fleiß und arbeitet geredet. Aber ich denke, so ist es das, wie Gott es eben möchte, dass wir diese Bilder anschauen und die Botschaft herausnehmen, aber nicht bei einem Bild hängen bleiben, sondern wir müssen die anderen sehen. Das gehört zusammen. Und für mich sind es jetzt zwei tolle Bereiche. Das eine ist, dass es uns Mut gibt, wie sehr Gott an uns Interesse hat, wenn er sogar am Spatz Interesse hat. Und auf der anderen Seite unsere Antwort dazu. Wenn Gott uns so sehr liebt, was antworten wir? Und hier kommt das Bild der Ameise. Also bei denen geht es ganz anders zu, völlig anders zu als bei den Spatzen. Also wenn ihr da mal im Wald so einen Ameisenhaufen beobachtet, dann seht ihr da, dass es auch viel Leben hat, dass da auch viel los ist. Aber irgendwie haben die Vorfahrtsregeln, also irgendwie läuft das alles wie am Schnürchen. Da merkt man, die haben so Straßen und dann, als ob da irgendwelche Polizisten stehen, die aufpassen, die einer nach dem anderen laufen die Straße entlang und schleppen Sachen und also irgendwie, als ob sie einen Plan haben. Und irgendwie ist es auch so, dass es, das sind ja keine Einsiedler, irgendwo rennt eine Ameise nur für sich, sondern die leben zusammen und für die ist es wichtig, dass es allen gut geht und jeder hilft damit. Und deshalb sagt man auch, dass das ein Ameisenstaat ist, da gibt es eine Ordnung. Da gibt es eine Königin, da gibt es Arbeiter, da gibt es Soldaten, da gibt es Aufgaben, die da wahrgenommen werden, aber also jeder, der da irgendwo mitmacht, alles ist ausgerichtet darauf, dass es allen gut geht. Also wenn viele fleißig sind, dann geht es allen gut. Das sind die Ameisen. Was soll uns das Bild sagen für die Gemeinde? Wenn viele arbeiten, dann geht es allen gut. Ich habe nach der Bibelschule jahrelang in Karlsruhe eine kleine Gemeinde geleitet. Und so frisch von der Bibelschule wollte ich es ganz recht machen und ich bin dann The One-Man-Show geworden. Also Lieder und Predigt und Bibelstunde und Jugendstunde und so der Alleinunterhalter, kennt ihr ja. Da hinten so die Rassel und vorne mit dem Akkordeon und so bin ich mir vorgekommen, bis ich dann begriffen habe, dass ich dann der Gemeinde keinen Dienst tue, wenn ich das so tue. Das ist so ähnlich wie als Eltern, wenn man sein Kind nur durchs Leben trägt, ja, und dann irgendwann, wenn man selber nicht mehr tragen kann, was macht das Kind? Dann hat er nicht mal laufen gelernt, kann keine Entscheidungen treffen, ist nicht lebensfähig. Und was soll uns jetzt die Ameise sagen für uns hier in der Gemeinde? Was können wir da draus lernen? Oder überhaupt, was will uns Gott durch die Ameise sagen? Gott will, dass wir als Christen fleißige Menschen sind. Der will keine, wie heißt es, Couch-Potatoes. Also der will keine, die immer nur auf dem Sofa, das will Gott nicht. Diese Ameisen, die haben sich nicht gesorgt um ihre Speise oder was sie zum Leben nötig haben, sondern sie haben einfach dafür gearbeitet. sind nicht hingeguckt und haben sich zermartert, die haben was gemacht. Oder die machen ständig was. Die Bibel sagt im 1. Timotheus 5, Vers 8, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit seinen Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Das ist ein hartes Wort. Und das fordert uns auf, dass wir in der Gemeinde, in unserer Familie, dass wir da füreinander arbeiten. Füreinander arbeiten. Vielleicht eines der wichtigsten, was man seinen Kindern beibringt, dass sie nicht nur ihren Sprudel aus dem Keller holen, oder? Hauptsache, die haben irgendwas. So, dass es wichtig ist, dass wir miteinander und füreinander arbeiten. Da kann man sich auch fragen, weshalb haben die ersten Christen einen so großen Erfolg beim Verbreiten des Evangeliums gehabt, wenn man das in Apostelgeschichte liest, wie die füreinander da waren, wie die sich versorgt haben, wie die einfach, das verkaufe meinen Acker, mein einer, der hat ein bisschen geschummelt, aber die waren füreinander da, die haben richtig fest miteinander gearbeitet. Die waren fleißig wie die Ameisen. Und der Paulus sagt da von sich, 1. Korinther 15, 10, ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen. Das klingt jetzt ein bisschen stolz für mich so, also, aber okay, da sieht man, ich bin der große Apostel und jetzt wuselt mal, ich sitze hier auf dem Thron und, sondern, nein, so wie Jesus sagt, ich wasche die Füße, wie der Geringste, ich bin mir für keine Arbeit zu schade. Das steckt in der Ameise drin. Jesus selber war von Predigen und Wundertun, der war so müde, da war ein richtiger Sturm und der liegt da im Boot und schläft. Ich glaube es nicht, dass der absichtlich so getan hat, damit er jetzt dann ein tolles Gleichnis hat, sondern ja, der war hundemüde. Er hat richtig viel gearbeitet. Und so wird das Reich Gottes einfach nur gebaut, wenn gearbeitet wird. Ja, klar, wenn man sagt, ein Haus und ich lege den Plan auf die Erde und dann warte ich mal 3 Jahre, dann gibt es da kein Haus. Es muss gearbeitet werden, damit ein Haus entsteht und fleißig gearbeitet werden. Und das ist schwierig. In jeder Gemeinde oder in der Arbeit Gottes schwierig. Matthäus 9, 37, die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter. Das war damals schon so. Also die Aufgabe, die wir haben, andere Menschen zu helfen, zu Jesus zu kommen, ist eine große Aufgabe. Und im Vergleich dazu sind es wenig Arbeiter. Umso mehr müssen die wenigen Arbeiter fleißig sein. Und vielleicht ist es auch etwas, was wir als ein Lebensmotto, dass wir als Christen, dass man von uns sagt, dass wir fleißig sind. Dass auch die Welt erkennt, dass wir fleißig sind. Also nicht nur fleißig am Sonntag hierher kommen, überhaupt fleißig, dass wir fleißige Menschen sind, dass wir tüchtig sind, dass wir uns nicht scheuen, dass wir auch geringe Dinge tun, dass wir sie für andere tun. Und die meisten sind ja gern fleißig, wenn es um ihren eigenen Geldbeutel geht, dann sind sie fleißig. Wenn es um den Herrn geht, dann füllt sich da oft der Geldbeutel nicht, im Gegenteil, da wird er vielleicht noch leerer. Und das ist irgendwie gegen die menschliche Natur, aber in der Bibel heißt es, dass wenn wir für den Herrn arbeiten, dass Gott das Werk unserer Hände segnet. Und ein Segen heißt immer, dass da für uns dann etwas entsteht, was du mit Geld nicht bezahlen kannst. Den Segen Gottes kann man nicht kaufen. Und der kommt und entsteht, wenn wir uns als Arbeiter einbringen. Da gibt es auch die Geschichte, als Jesus die 5000 speist. Da hat der ein Junge dann eben Brot und Fisch da dabei. Und die Jünger, die fangen an, das auszuteilen. Also die paar Jünger und 5000 Leute, das ist schon Arbeit, das ist viel Arbeit. Aber erst während dem Austeilen vermehrt sich Brot und Fisch. Jesus hat es gesegnet, aber das Wunder, das geschieht erst bei der Arbeit. Und so ist es in der Gemeinde auch. Wir können auch sagen, Gott baut Gemeinde, wir warten mal ab. Der fängt schon mal an. Das Wunder geschieht während der Arbeit. Und deshalb muss man einfach mal anfangen, muss man etwas tun. Und wenn Menschen bereit sind, für Gott zu arbeiten, dann tut er Wunder. Und das Arbeitsfeld ist klar, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das ist unsere Aufgabe. Alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es soll ja jetzt nicht so sein, dass wir uns da so ein bisschen hintragen lassen, sondern das soll uns richtig drängen. Im Römer 8, 14 heißt es, welche der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Also, das ist nicht den Hund zum Jagen tragen, ganz im Gegenteil. Das ist das, dass diese Aufgabe dich so erfüllt, dass du gar nicht anders kannst, als gerne damit zu arbeiten. Und deshalb gibt es das Bild der Ameise. Und so denke ich, wenn dir die Ameise über den Weg läuft, so wollte es Gott. So war ein ganz einfaches Bild, da fliegt ein Spatz, da rennt eine Ameise, dass das uns erinnert. Ganz einfach, etwas, was dir jeden Tag begegnen kann. Diese Bilder, die aus der Bibel sind. Jetzt aber, wenn man so an die Ameise denkt, das soll natürlich jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir als Christen jetzt so im Dauerstress durch die Gegend rennen sollen, sondern die Bibel redet davon, von dem Segen, der dadurch entsteht. Und das ist ein erfülltes, es ist ja immer, wenn du weißt, wofür du arbeitest, arbeitest du leichter. Und wenn du weißt, dass du unter dem Segen Gottes arbeitest, unter was Tollerem kann man nicht arbeiten. Dass man sagt, also, es guckt Gott mir zu und er lächelt und er freut sich und sagt, guck mal, das ist meine Ameise. Wie fleißig die ist. Die arbeitet da. Das dritte Tier, das ich euch heute als Bild geben möchte, ist das Schaf. Das Schaf. Man sagt ja, die wären dumm. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich... Ich weiß es nicht, aber... Blöderweise benutzt Jesus für seine Jünger, für uns, das Schaf. Ich bin's Schaf. Du übrigens auch. Weil Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Hirte, du das Schaf. Aber der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Psalm 23 erkennt es, der Herr ist mein Hirte. Also bei den Ameisen haben wir jetzt gesehen, nicht nur wie die Spatzen rumflattern, sondern auch fleißig arbeiten. Und hier das Bild des Schafs, das soll uns wiederum erinnern, wie sorgend, wie treu sorgend Gott mit uns umgeht. Dazu aus Lukas 15, kennt ihr die Geschichte, 15 ab Vers 4. Was macht jetzt so ein Schafhirte? Der hat eine Herde, große Herde, 100 Schafe und eins ist besonders blöd und verirrt sich, rennt weg. Was macht er dann? Habe ich noch 99, ist doch ganz gut. Hier in diesem Beispiel erzählt Lukas, dass der Hirte dieses eine Schaf sucht und dann sich auf die Schulter legt und zurückbringt und sich freut, dass er dieses verlorene Schaf wieder gefunden hat. Und es macht halt ein guter Hirte. Der kümmert sich eben um jedes Schaf und nicht nur um die Tollen, die die beste Wolle geben und das dürre Ding da, das lassen wir jetzt einfach davonlaufen. Er kümmert sich auch um das dürre Ding oder ums dümmste Schaf. Und das Bild soll uns eben sagen, wie viel mehr wird der gute Hirte Jesus sich um uns sorgen, weil wie viel mehr sind wir als Kinder Gottes, als ein Schaf. Da gibt es noch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir alle gut kennen, wo Gott auch nochmal deutlich macht, dass eben dieser Sohn, der davongelaufen ist, in Sünde gelebt hat, dass er ihn eben aufnimmt mit offenen Armen, als der zurückkommt. Und das soll uns auch Mut machen, weil auch der ernsthafteste Christ kann in ein Loch fallen und in Sünde fallen. Und dann ist eben wichtig zu wissen und wunderbar, dass wir keinen nachtragenden Gott haben. Wir sind nachtragend, Gott ist nicht nachtragend, sondern wir haben einen nachgehenden, nicht einen nachtragenden, einen nachgehenden, einen vergebenden Gott. Gott vergibt dir und er mag es, dir zu vergeben, weil irgendwie er leidet darunter, wenn das Verhältnis nicht in Ordnung ist zwischen dem Hirten und seinen Schafen, zwischen uns und Gott. Und deshalb hat er ja alles daran gesetzt, dass dieses zerrüttete Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Das ist doch, wenn Jesus sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So war's, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit dieses Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Und das ist eine tolle Gesinnung, die uns manchmal abgeht. Weil irgendwie fällt es uns viel zu leicht, dass wir Menschen verurteilen. Und weil sie gegen irgendein Gesetz verstoßen haben. Und vielleicht mal nicht mal ein Gesetz, das Gott gemacht hat, sondern das wir selber gemacht haben. So selber uns eine Grenze gesetzt haben, die übertreten haben. Man nennt es so Gesetzlichkeit. Also wo Menschen schlimmer sind, als Gott es gedacht hat. Wo sie gesetzlich sind. Und da ist schon sehr viel Leid durch Gesetzlichkeit entstanden. Und Jesus hat schon die Pharisäer gewarnt, dass sie dem Volk nicht neue eigene Lasten auferlegen sollen. Da können wir uns fragen, sind wir bereit zu vergeben, wie Gott vergibt, wenn jemand in Sünde gefallen ist? Veranstalten wir dann auch ein Freudenfest, wenn der zurückkommt und geben dem den Ring und das Kleid und machen wir das? Oder sind wir da unverzeihlich und der wird nie mehr wirklich als Bruder oder Schwester aufgenommen? Das müssen wir uns fragen. Ich glaube, das sind wir als Menschen unverzeihlicher, als Gott das ist und will. Interessant ist ja in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass wir da so ein Beispiel haben an dem daheimgebliebenen Bruder, dem Ordentlichen, der nicht davongelaufen ist. Nämlich genau der kann seinem Bruder nicht verzeihen, sondern der kritisiert ihn, schimpft mit dem Vater, dass er ihm vergeben hat. Da dürfen wir jetzt nicht leichtfertig da hingucken, so der Böse, sondern mal selber fragen, wie ist denn bei uns? Also wenn Gott einem jedem anderen so freigebig vergibt, sollten wir das auch. Aber was sollen wir da jetzt erkennen? Welche Liebe da ist? Und Liebe Gottes zu dir, wirkliche Liebe erkennt man daran, was der andere bereit ist, für den zu tun, wo er sagt, dass er ihn liebt. Ist ja in mancher Beziehung so. Die sagen sich, sie lieben den anderen, dabei lieben sie sich. Und der andere, der passt dann da ganz gut dazu. Die wahre Liebe wird eben daran erkannt, was man bereit ist, für den anderen zu tun. Und das Höchste, was man für einen anderen geben kann, ist das eigene Leben. Und genau das hat Gott für uns getan. Er hat das Höchste gegeben, was man überhaupt geben kann. Und das heißt, seine Liebe zu dir ist grenzenlos. Und wenn wir das begriffen haben, dann ist auch ganz klar, dass Gott einfach alles machen wird, um die Beziehung zu uns zu heilen und gut zu haben. Matthäus Evangelium 12,11 heißt es, wo ist jemand unter euch, der ein einziges Schaf hat und es fällt ihm am Sabbat in eine Grube, der es nicht ergreife und ihm heraushelfe. Also ein ganz interessantes Beispiel hier. Weil erstens wird hier gesagt, dass Jesus dich so behandelt wie ein Hirte, wenn er nur ein einziges Schaf hat. Also er behandelt dich so, als wärst du sein einziges Schaf. Als wärst du der einzige Mensch auf Erden, um den er sich zu kümmern hätte. Was letztlich bedeutet, wenn du der einzige Mensch wärst, wäre Gott durch Jesus für dich gestorben. Das sagt es. Wo ist jemand unter euch, der ein einziges Schaf hat? Ein einziges Schaf. Das muss man sich mal überlegen. Was für eine Größe von Liebe und Vergebung Gott hier zeigt. Und das sollen wir wissen, egal in welcher Not wir sind von Gott nicht verlassen, wir sind von Gott nicht vergessen, sondern er liebt uns unendlich und will uns weiterhelfen. Das Problem ist halt, okay, wir haben eine gewisse Vorstellung, wie die Hilfe aussehen soll und manchmal sieht sie anders aus, als wir sie uns vorgestellt haben. Und manchmal beseitigt er unser Problem nicht, sondern er gibt uns vielleicht einfach Kraft, damit wir länger durchhalten. Wir hätten das Problem gern los und er gibt uns Kraft, die wir nicht hätten ohne ihn. Zweitens sagt uns dieses Wort auch noch, dass Gott sogar bereit ist, um unseren Willen, um unser Heilwillen Gesetze zu brechen, zu durchbrechen, müssen wir eigentlich sagen. Weil am Sabbat, da war es wirklich verboten, da durfte man nicht arbeiten. Und ein Schaf aus einer Grube ziehen, vielleicht war es auch ein fettes Schaf, also das war Arbeit. Das war am Sabbat, war das verboten. Aber Jesus macht klar, dass in der Not für ihn der Mensch über dem Gesetz steht oder anders gesagt unter einem höheren Gesetz, nämlich dem Gesetz der Liebe. Das, was wichtiger ist. Die Bibel sagt, der Sünde Lohn ist der Tod. Und das heißt, wir wären alle zum Tod verurteilt nach dem Gesetz, weil wir alle Sünder sind. Aber Jesus hat dieses Gesetz durchbrochen, indem er eben uns nicht in den Tod schickt, sondern uns Leben verschafft. Indem er eben das höhere Gesetz der Liebe erfüllt, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist. Jesus liebt seine Schafe, er liebt dich, er liebt seine Jünger um jeden Preis. Und was ist natürlich die Folge? Das ist doch ganz klar, dass wir ihn wieder lieben. Weil so eine große Liebe, die braucht als Antwort, dass wir ihn wieder lieben und seiner Stimme gehorchen. Jesus sagt von sich, Johannes 10, Vers 3, und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Und wenn er all die Seinen hat hinausgelassen, geht er vor ihnen hin und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Also es denkt wieder ans Mosaik, das ist jetzt wieder ein Wort, ein Bild, aus dem wir für unser Leben ableiten dürfen, dass wir auf seine Stimme hören dürfen, sollen. Dass er dich beim Namen kennt, dass er dich ganz speziell, dich kennt. Und dass er uns vorangeht, dass wir ihm folgen sollen, indem wir seine Stimme kennen, hören und folgen. Und es stellt halt die große Frage, auch jetzt, sind wir solche Schafe? Sind wir solche Nachfolger? Hören wir seine Stimme? Und wenn wir das tun, dann liegt da wieder ein Segen drauf. Johannes 10, 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und so will ich diese drei Tiere, diese drei Bilder zusammenfassen. Mit dem Spatz hat es angefangen Und es will uns sagen, dass wir Menschen, Kinder Gottes, dass wir viel mehr wert sind in Gottes Augen als alles andere, was er gemacht hat, weil das hat er gesagt, dass wir viel mehr wert sind. Und trotzdem kümmert er sich auch um das Kleinste seiner Geschöpfe, um den kleinen Spatz. Wie viel mehr kümmert er sich dann um dich? Und das ist mir so ein Trost, das zu wissen, dass wir so in unseren Tag gehen können. Wir sind sein Augapfel. Wir sind das Kostbarste für Gott. Und natürlich ist doch logisch, dass wir auf so eine große Liebe reagieren. Und da kommt die Ameise, indem wir dienen, indem wir gehorchen, indem wir Arbeit in seinem Weinberg tun, indem wir fleißig sind, dass es einfach selbstverständlich ist, dass wir fleißig sind wie die emsigen Ameisen. Und dann kommt das Schaf und das erinnert uns daran an einfach das ewige Leben. Dass wir einen guten Hirten haben, der das Leben für uns gelassen hat, damit wir diesen Ausblick ins ewige Leben haben. Und dass wir einfach nicht hängen bleiben an diesen irdischen Dingen. Es ist doch irgendwie was völlig anderes, wenn wir durch den Tag gehen und genau wissen, das ist einfach nur so ein winziger Schritt von dem langen Weg in der Ewigkeit, in der Seligkeit, bei diesem liebenden Vater, wo ich mir vorstelle, dass dann ein Geschnatter ist wie bei den Spatzen und wo wir einfach versorgt sind wie bei den Ameisen, ein ewiges Leben führen. Gott sorgt für dich heute und in Ewigkeit. Amen. Und ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass wir daraus lernen dürfen, wie sehr du dich um uns kümmerst und wie sehr du einen jeden Einzelnen liebst. Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn dafür ans Kreuz hast gehen lassen. Und wir bitten dich, dass du uns dein Wort wieder da lieb machst und wichtig machst, dass wir die rechte Antwort geben, dass wir deine Stimme hören, dass wir dir gerne nachfolgen. Vater, wir danken dir dafür, dass du da immer mit uns bist und dass du trägst, wo wir nicht tragen können. Und Vater, wir bitten dich um diese Kraft auf diesem Weg, um diese Freude, damit andere Menschen diese Freude an uns sehen. Wir bitten dich um deinen Segen für einen jeden heute Morgen. Amen.